Ja, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Danke. Wie ihr mich kennt, meine Einleitung, ihr wisst ja oft, ich frage euch gerne zu Filmen aus und zu Schauspielern etc. Das ist heute nicht anders. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte euch mal eine etwas andere Frage stellen. Was glaubt ihr denn, was ist der am besten bewertete Film von Kritikern und Filmfans? Weiß das jemand? Ist John heute da, weil der weiß es? Du weißt es auch? Ja, ich glaube, du weißt es auch. Aber Frage an euch, weiß es jemand von euch? Nein, nicht Avatar. Ja. Nee, auch nicht. Alex, du darfst es mal reinrufen. Du war Nein, John ist nicht da. Ne? Also, nein. Es ist der Film Die Verurteilten. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Im Englischen heißt er The Shawshank Redemption. Und was ich an diesem Film so interessant finde, ist, also um was geht es in diesem Film? In diesem Film geht es darum, dass die Person, die wir hier links auf dem Bild sehen, unschuldig ins Gefängnis muss und lebenslänglich bekommt, also 80 Jahre und aufwärts. Und man weiß eigentlich, der wird den Rest seines Lebens in diesem Gefängnis verbringen müssen. Und wenn man sich diesen Film anschaut, also der Film, der reißt einen emotional sehr stark mit, wenn man ihn anschaut. Und wenn man diesen Film anschaut, dann fühlt man so ein Unwohlsein, Es ist so unschön zu sehen, wie das im Knast ist, wie viele Verbrechen da passieren und wie dunkel es ist und wie korrupt die Polizisten darin sind. Und man fühlt sich richtig unwohl in diesem Film. Und der Film schafft es aber zwischendurch immer so Momente der Freude einzustreuen. Momente, wo du dich mit diesen Gefangenen freust, dass sie sowas Schönes gerade erleben dürfen. Also hier sind Menschen, die eine Freude erleben dürfen in einer Zeit, wo es ihnen menschlich gesehen eigentlich richtig schlecht geht und wo moralisch es eigentlich ganz dunkel um sie herum ist. Die biblische Geschichte, die ich heute mit euch betrachten möchte, da ist die Situation eigentlich eine ähnliche Situation, wo ein Mensch oder Menschen Freude erleben in einer Zeit, wo es eigentlich moralisch ganz dunkel um sie herum ist. Und ich finde, was wir aus diesem Text, den wir uns heute anschauen möchten, lernen können, ist, wie wir die Freude im Glauben erleben können. Wie wir die Freude im Glauben erleben. Ich hatte mir in der Vorbereitung so gedacht, wir befinden uns ja in der Adventszeit. Und was würde da nicht näher liegen, als einfach die Geschichte zu Advent einfach zu betrachten? Und das wollen wir auch tun. In Lukas 1 möchte ich ein paar Verse mit euch betrachten. Und zwar ab Vers 26. Da lesen wir, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich finde vor allem dieser letzte Satz ist wirklich ganz, ganz stark und wichtig für uns. Und das ist etwas, was ich euch als ersten Punkt mitgeben möchte. Gott ist kein Ding unmöglich. Ich habe so in der Vorbereitung dann mal so diesen Satz mir etwas näher angeschaut. Ich hatte eigentlich so bis zu diesem Punkt gedacht, dieser Satz steht nur so hier in der Bibel drin. Gott ist kein Ding unmöglich. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, das steht relativ häufig in der Bibel. Ich möchte euch gerade mal zwei weitere Beispiele nennen. Matthäus 19, Vers 26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Und nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament lesen wir in Jeremia 32, Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht. Durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, kein Ding ist dir unmöglich. Es gibt noch weitere Bibelstellen, die diesen Satz so nennen oder in ähnlicher Form nennen. Und ich finde, die Bibel bezeugt uns eigentlich recht deutlich, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Wird recht häufig in der Bibel so genannt. Die Frage aber, die sich an uns stellt, ist: Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott kein Ding unmöglich ist? Glaubst du das? Ich finde es immer interessant, wenn wir uns auf die Weihnachtszeit zubewegen, dann wird in der Gesellschaft fast jedes Mal die gleiche Frage angestoßen. Das passiert auch zu Ostern regelmäßig. Und zwar fangen Atheisten gerade immer dann an zu sagen: Wie kann man an eine Jungfrauengeburt glauben? Wie kann man an sowas glauben? Oder zu Ostern: Wie kann man daran glauben, dass jemand nach 3 Tagen wieder aufersteht? Wie kann man sowas glauben? Wie blöd muss man sein? Wieso glaubt ihr solche Märchen? Das wird immer so, um diese Jahreszeiten wird das immer angestoßen. Und sie versuchen einem so mitzugeben, zu sagen: Leute, es ist völlig sinnlos, dass ihr glaubt, und es ist völlig wertlos, dass ihr an so einen Gott glaubt. Das wird immer zu Ostern und zu Weihnachten wird das immer angestoßen. Und ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, warum finde ich es denn wertvoll, diesen Satz zu glauben? Wieso glaube ich diesen Satz, dass Gott kein Ding unmöglich ist? Warum ist es so wertvoll? Und ich glaube, es gibt viele Gründe, warum der Glaube wertvoll ist, aber ich möchte jetzt hier in der Predigt nur einen Punkt herausnehmen, weil der mir in den letzten Wochen über den Weg gelaufen ist, und das hat hiermit zu tun. Ihr seht hier ein paar Plätzchen, und das soll einfach nur deutlich machen: Wir hatten zu Anfang des Monats als Jugend geplant, dass wir ein paar Plätzchen backen und einige von unseren Senioren besuchen. Und das haben wir auch gemacht. Und wir haben so in ein paar Gruppen aufgeteilt, haben ein paar Senioren besucht, und ich war unter anderem in der Gruppe dabei, wo ich bei Josef und Agneta sein durfte, wo wir dann bei ihnen zu Besuch waren. Wir waren etwa 2 Stunden dort und wir haben unter anderem dann auch die Adventsgeschichte gelesen, also auch diese Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben. Und es war dann interessant, also wir sind dann auch zu diesem Vers gekommen, wo steht: Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich habe gemerkt, während des Gesprächs kam immer wieder noch, das hat so mitgeschwungen, also das muss ich für die Gäste vielleicht erklären, die nicht da waren. Josef und Agneta haben im Sommer einen sehr schweren Schicksalsschlag erleben müssen. Sie haben ihre Tochter und ihren Schwiegersohn verloren in Israel. Und ich fand aber interessant, was Agneta dann zu diesem Satz gesagt hat: Gott ist kein Ding unmöglich. Und sie hat gesagt: Wisst ihr, ich wüsste nicht, wie ich diesen Schicksalsschlag verarbeiten hätte können, wenn ich nicht wüsste, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Sie hat gesagt, sie könnte sich nicht vorstellen, wie sie überhaupt weiter hätte leben können. Und ich finde, genau das macht es so gut deutlich, warum der Glaube so wertvoll für uns ist. Denn der Glaube an diesen Satz, das ist der Anker, der uns durch solche schwere Zeiten hindurchtragen kann. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir die Freude im Glauben erleben wollen, wenn wir das wirklich erleben wollen, ich glaube, dann müssen wir auch lernen zu verstehen, dass wir in den Zeiten, in denen wir keine Freude haben, in denen wir diese Schicksalsschläge erfahren müssen, dass wir dann erfahren dürfen, wir haben einen Gott über uns, dem kein Ding unmöglich ist. Und für mich sind Josef und Agnetha ein wandelndes Zeugnis dafür, dass sie daran glauben. Sie sind ein wandelndes Zeugnis dafür, dass sie uns zeigen, dass Gott durch solche Schicksalsschläge hindurchtragen kann. Wenn wir im Text weitergehen, finde ich, kommt ein weiterer interessanter Punkt. Und zwar, ich möchte nur einen einzigen Vers mit euch weitergehen. Lukas 1, Vers 38, ganz kurzer Vers. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Das ist eigentlich ein ganz kurzer Vers und man liest den so und denkt sich, ja, Maria glaubt das und kauft ihm das ab und gut ist. Aber ich finde, was wir hier von Maria lernen, ist, und das möchte ich euch als zweites weitergeben, Maria vertraut auf Gottes Zusagen. Sie vertraut darauf, dass das, was der Engel ihr eröffnet hat, dass das auch wirklich so eintrifft. Und das möchte ich uns als zweites mitgeben, vertraue auf Gottes Zusagen. Nun, ich habe gesagt, ja, der Vers ist kurz und man überliest ihn recht schnell, aber der Vers ist eigentlich gerade dann umso interessanter, wenn man mal betrachtet, was vorher passiert. Vor dieser Geschichte mit dem Engel passiert nämlich fast genau die gleiche Geschichte. Aber nicht mit Maria, sondern mit ihrem Verwandten, Zacharias. Das lesen wir vorher in den Versen Lukas 11 bis 20. Und da lesen wir, da erschien Zacharias ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und so sollst du ihm den Namen Johannes geben. Also wir lesen hier, hier passiert eigentlich fast genau das Gleiche wie bei Maria. Kommt ein Engel und kündigt ein Kind an. Jetzt ist aber interessant, wie es weitergeht. Und Zacharias sprach, woran soll ich das erkennen, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Das heißt, wenn wir diese beiden Begebenheiten vergleichen, die recht ähnlich verlaufen, dann müssen wir festhalten, Maria traut es Gott zu. Sie sagt, sieh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und Zacharias traut es Gott nicht zu. Woran soll ich das erkennen? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Das ist biologisch nicht möglich. Und was ich jetzt aber so interessant finde, ist, dass Gott trotz dem Unglauben von Zacharias dennoch seinen Plan ausführt. Und das finde ich so interessant. Gott hat gar nicht das Problem mit dem Zweifel. Das hindert ihn überhaupt nicht, wenn ein Mensch zweifelt, trotzdem seinen Plan mit ihm durchzuführen. Aber was wir im Vergleich sehen ist, oder wenn wir einfach uns mal die Frage stellen, was wäre denn gewesen, wenn Zacharias einfach geglaubt hätte? Was wäre dann gewesen? Er wäre nicht stumm gewesen. Das bedeutet, mal rein praktisch gesprochen, er hätte eine wesentlich sorgenfreiere Zeit gehabt, diese 9 Monate, in denen er stumm war. Und was ich finde, was wir erkennen können in dem Vergleich zwischen Maria und Zacharias ist, es lohnt sich, auf Gottes Zusagen zu vertrauen. Es lohnt sich, auf Gottes Zusagen zu vertrauen. Ich habe euch einen Mann mitgebracht. Weiß jemand, wer das ist? Paul könnte es wissen, aber ich weiß nicht, ob Paul hier ist. Gerhard, ich muss mal so in deine Richtung gucken. Genau, Georg Müller, deswegen in deine Richtung. Dieser Mann heißt Georg Müller. Nun, wer ist Georg Müller? Georg Müller ist ein Mann, der hat in England gelebt. Ist ein Mann, der in jungem Erwachsenenalter zum Glauben gekommen ist und ist dann nach Bristol gezogen in England. Und Georg Müller hat auf den Straßen umherstreuende Kinder gesehen. Also damals gab es noch keine Schulen, müssen wir sagen. Und er hat gemerkt, er muss irgendwas tun. Er kann es nicht mit ansehen, dass Kinder so perspektivlos, so ohne Ziel im Leben umherirren. Und hat sich gesagt, ich muss diese Kinder irgendwie zu mir nehmen. Ich muss, es ist, Gott legt mir es aufs Herz, ich muss irgendwas tun. Und Georg Müller hat nichts, er ist kein Mann, der viel hat, er hat eigentlich nichts, er ist ein armer Mann. Aber er hat eine Sache, die er tun kann. Und er betet einfach. Er betet einfach zu Gott und sagt, Herr, gib mir einfach einen Raum, in dem ich diese Kinder einfach versammeln kann und sie unterrichten kann und ihnen eine Perspektive im Leben geben kann. Und Gott erhört das Gebet, er gibt ihnen einen Raum. Es ist zwar eine Kneipe, aber immerhin. Also tagsüber hat er die Kneipe gemietet und abends kamen dann die Leute, wo sich betrinken wollten und am nächsten Morgen hat er wieder morgens unterrichtet. Und er merkt, es kommen immer mehr Kinder. Und die Eltern kommen und schicken ihre Kinder zu ihm und es wird immer mehr. Und werden immer mehr Kinder. Und er merkt, es reicht, der Platz reicht nicht. Ich kann hier nicht weiter unterrichten, ich brauche mehr Platz. Und dann ist er in Bristol und liest Psalm 81, Vers 11. Dort steht geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Öffne deinen Mund weit, ich will ihn füllen. Er klappt die Bibel zu und sagt, alles klar, ich glaube darauf, Gott, ich glaube daran, Gott, ich brauche Grundstücke, ich brauche 1000 Pfund und ich brauche Mitarbeiter, die mir helfen, diese Kinder zu unterrichten. Und was passiert nach knapp einem Jahr? Also er hat kurz darauf Industriehallen zur Verfügung gestellt bekommen, bekommt diese 1000 Pfund von Freunden gespendet, obwohl er sie nicht gefragt hat. Und er bekommt die Mitarbeiter, die zu ihm kommen und sagen, hey, wir wollen kostenlos für dich arbeiten, weil wir glauben, dass es das Richtige, diese Kinder zu unterrichten. Und wir müssen bedenken, dieser Georg Müller hatte nichts. Er hatte nichts. Er hat mit nichts angefangen. Und am Ende seines Lebens hat jemand mal festgehalten, hat so eine Statistik festgehalten, was er alles so dann miterlebt hat. Er hat noch 5 weitere Waisenhäuser gegründet, in denen Kinder unterrichtet wurden. Er hat 10.000 Waisenkinder aufgenommen in dieser Zeit. Er hat 80.000 Kinder gelehrt und geschult, also eine Schulausbildung gegeben. Und jetzt kommt die Zahl, die mich wirklich umgehauen hat. Er hat in seinem Leben 50.000 konkrete Gebetserhörungen erlebt. 50.000. Ich habe es durchgerechnet, es sind im Schnitt 2 Gebetserhörungen pro Tag, die er erlebt hat. 50.000 konkrete Gebetserhörungen, wo er gebetet hat, Herr, ich brauche so und so viel Geld, am nächsten Tag kommt genau dieser Betrag, den er braucht. Und lauter solche Gebetserhörungen hat er erlebt. Und wisst ihr, was auf seinem Grabstein steht? Zur lieben Erinnerung, etc., etc. Und dann dieser Satz, er vertraute auf Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Und seinen geliebten Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Und ich finde, Georg Müller ist so ein wandelndes Beispiel für uns in der Neuzeit, wo wir sagen können, es lohnt sich, auf Gottes Zusagen zu vertrauen. Es lohnt sich wirklich, auf Gottes Zusagen zu vertrauen. Wenn wir die Freude im Glauben erleben wollen, dann vertraut auf Gottes Zusagen. Ich möchte mit euch noch einen dritten Punkt betrachten. Und zwar, nachdem Maria das erlebt hat, hat sie dann diese Verwandte besucht, die eben auch schwanger wurde. Und danach kommt dann diese Freude auch bei ihr so richtig zum Strahlen. Das ist dann das Loblied, dieser Lobpreis, den Maria dann singt in den Versen 46 bis 55. Und da lesen wir: Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Nun, ich finde, dieser Lobpreis ist wirklich eine Stelle, wo so wirklich allein vom Wort her diese Freude wirklich durchstrahlt. Und man müsste eigentlich eine ganze eigene Predigt über diesen Lobpreis halten. Ich möchte aber lediglich nur einen Aspekt aus dem Lobpreis hier hervorheben. Und genau das finde ich, das können wir von Maria hier lernen, dass wir unseren Gott loben und preisen sollen, wenn wir diese Freude im Glauben erleben möchten. Den Aspekt, den ich herausheben möchte, ist, ich habe es hier mal unterstrichen, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Und ich finde auch interessant diesen Vers, den sie ganz am Ende sagt, wo sie spricht, er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat. Und was ich finde, was an diesen beiden Versen so durchschimmert, ist, dass Gott an die Seinen gedenkt. Gott denkt an die Seinen. Also Maria hat erkannt, Gott denkt an mich. Ich bin ein Mensch, der eigentlich so unwichtig ist, der eigentlich nichts zu bringen hat. Ich bin jemand völlig Unwichtiges. Ich bin ein Mensch in Niedrigkeit. Und trotzdem sucht Gott diese Nähe zu mir. Er will diesen Kontakt zu mir aufbauen. Und ich finde, das ist so ein Punkt, der so schön in diesem Lobpreis durchschimmert, dass Gott an die Seinen denkt. Ich muss euch sagen, ich bin vor einem Jahr über ein Lied gestolpert, das ich finde, das so in etwa genau diesen Gedanken so ein bisschen greift. Das hat mit diesem Bild hier zu tun. Das hier ist Xavier Naidoo. Es hat nicht mit Xavier Naidoo zu tun, sondern eher mit dem Lied, das er singt. Und ich bin vor einem Jahr über dieses Lied gestolpert. Ich war bei meinen Eltern, wollte eigentlich rausgehen und mein Vater zufällig hat er gerade reingeschalten in diese Sendung. Und da singen sie irgendwelche Weihnachtslieder dann. Und er hat ein Lied gesungen, das so ein richtig typisches Weihnachtslied ist. Das ist wahrscheinlich die allermeisten von uns kennen. Es ist das, was man halt immer so im Radio dann spielt. Das ist das Lied Drummer Boy. Es sagt euch vom Namen her vielleicht nichts, aber wenn ihr es vielleicht gleich hören werdet, dann werdet ihr es wiedererkennen. Das ist dieses Parapapampam, was da immer wieder wiederholt gesungen wird. Und ich habe dieses Lied schon so oft bei meiner Oma gehört. Und ich war da noch sehr jung und dachte, ja, das ist so ein typisches, kitschiges Weihnachtslied, nichts Besonderes. Und dann, als ich dann gesehen habe, als er dieses Lied gesungen hat, ist mir erstmals aufgefallen, wie tiefgründig dieser Text eigentlich ist, den er da singt. Wir werden das Lied gleich anhören, es ist auf Englisch, deswegen werde ich es jetzt im Voraus so ein bisschen übersetzen. Es geht ungefähr um die Situation. Der Schreiber des Liedes beschreibt die Situation, wie man vor diesen neugeborenen Jesus tritt und welche Geschenke man ihm geben soll. Ja, also es erinnert so ein bisschen an die Weisen aus dem Morgenland, die Jesus die Geschenke bringen. Und der Sänger aber selber in der Situation ist ein kleiner Junge, der nichts hat, außer eine Trommel. Der hat nur eine Trommel. Und der Junge denkt sich, okay, es müssen die besten Geschenke gebracht werden, weil wir haben hier den König, den junggeborenen König der Welt vor uns. Und der Junge steht da und merkt selber, ich habe aber nichts, was ich bringen kann. Ich habe nichts. Ich kann ihm nichts schenken. Ich habe kein Geschenk, das würdig ist, was eines Königs würdig ist. Ich habe nichts. Also da wird so die Niedrigkeit von ihm deutlich. Und dann sagt er sich aber eins, okay, ich werde trotzdem vor ihn treten wollen und ich gebe ihm das Einzige, was ich ihm geben kann, das Beste, was ich ihm geben kann. Ich will so gut wie möglich ich nur kann auf meinem Schlagzeug vor ihm spielen. Ich will ihm das Beste geben, was ich ihm geben kann. Und ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Das Lied ist zwar auf Englisch, also die Englisch können, müssen gut aufpassen. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal darauf achtet, welche Reaktion zeigt dieses Jesus-Baby auf das, was der kleine Junge auf der Trommel macht. Also welche Reaktion zeigt Jesus? Wird am Ende des Liedes genannt. Ja, habt ihr es rausgehört? Was hat er gesagt? Genau, he smiled at me. Jesus lächelt zu ihm. Und ich finde, das tut so ein Stück weit genau das widerspiegeln, was Maria eigentlich hier erlebt. Maria lobt diesen Gott. In dem Lied lobt dieser kleine Junge mit Pauken und Reigen, wie es der Psalter dann beschreibt, lobt diesen Gott. Und Maria darf erfahren, dass sie in ihrer Niedrigkeit angesehen wird. Ich übertrage das hier. Ich finde, Maria erfährt, dass Gott sie anlächelt, so wie es in diesem Lied auch rüberkommt. Dass Gott deutlich macht, ich denke an meine, an die, die zu mir gehören. Gott denkt an die Seinen. Ich glaube, wenn wir die Freude im Glauben erleben wollen, dann lasst uns wirklich diesen Gott loben und preisen, weil wir wissen dürfen, Gott denkt an uns. Gott denkt an die Seinen. Ich möchte zum Ende nochmal zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, Gott ist kein Ding unmöglich, denn der Glaube daran ist der Anker in den schweren Zeiten. Als zweites haben wir festgehalten, vertraue Gottes Zusagen, denn es lohnt sich, auf Gottes Zusagen zu vertrauen. Und als drittes haben wir festgestellt, lobt und preist den Gott. Lobt und preist diesen Gott, denn Gott denkt an uns. Gott denkt an die Seinen. Amen.